Schönen guten Morgen zusammen. Das Thema der Predigt heute Morgen lautet sauber. Pastor Wilhelm Busch war ja Pastor in Essen gewesen und er sagte, da war der Zirkus Sarrasani in meinem Stadtteil zu Besuch und leider war infolge eines Feuerunfalls eine Indianerin, also eine Schaustellerin, zu Tode gekommen. Und Busch wurde jetzt gebeten, sag mal, kannst du die Beerdigung machen? Und er hat das natürlich angenommen. Und am Tag dieser Beerdigung, sagt er, da kamen zuerst 3 Musikkapellen nacheinander auf diesen Friedhof. Das waren die Musikkapellen dieses Zirkus Sarrasani. Danach der Zirkusdirektor und im Anschluss ganz viele Indianerinnen und Indianer, wahrscheinlich Freunde, Verwandte, Angehörige dieser Frau, die da ums Leben gekommen war. Und dann, sagt er, kam sozusagen der Rest der Zirkusgesellschaft, der Zirkusmitarbeiter. Er schreibt, es kamen Kosaken, Tataren, Chinesen und Japaner, Nordafrikaner, Cowboys von den Vereinigten Staaten und Tänzerinnen des Zirkus und was ihm besonders auffällig schien, Mädchen in Reithosen und Sporenstiefeln, die da ankamen. Und so fragt Busch diesen Zirkusdirektor, sagen Sie mal, verstehen die eigentlich alle Deutsch? Und er sagt, nee, kaum einer versteht auch nur ein Wort Deutsch. Ich rede mit denen mit Händen und Füßen, sie können sagen, was sie wollen. Die verstehen sie sowieso nicht. Und das ist natürlich deprimierend. Ja, du willst eine Beerdigungspredigt halten, du willst ja eigentlich, hast du zumindest als Pastor den Anspruch, die Menschen anzusprechen und du weißt genau, die dir jetzt zuhören, die verstehen dich nicht. Ärgerlich. Und Busch schreibt, es war die ganze Zeit auch unglaublich unruhig während dieser ganzen Beerdigung, weil die Leute eben nichts verstanden. Und dann, sagt er, geschieht etwas Seltsames und das lese ich uns vor. Als ich den Namen Jesus ausspreche, geht es wie eine Bewegung durch die Versammlung. Das ist ein Wort, das sie alle verstehen. Und beim Klang des Wortes Jesus horchen sie auf, aber ich merke sofort, es ist nicht nur deshalb, weil der Name allen bekannt ist. Er hat eine ganz eigentümliche Gewalt. Die Indianer neigen sich. Die unruhigen Asiaten werden plötzlich ganz still. Die Russen schauen mich mit großen Augen an. Und da habe ich auf einmal meine Leichenrede gefunden. Sie kann von nun an nur noch ein Wort sein, dieser große Name Jesus. Und so sage ich einen Satz nach dem anderen, es kommt mir nur mehr auf den Namen Jesus an. Und immer wieder verneigen sich die Indianer. Ganz still sind auf einmal die ganze Versammlung. Meine Augen sehen zu den leichtfertigen Mädchen, verschwunden sind Lippenstift und Spiegel. Sie einen schauen mit hellen Tränen in mein Gesicht und eine andere stützt den Kopf in die Hände. Ob ihre Gedanken wohl zurückgehen in eine reinere Jugendzeit, wo sie zum ersten Mal diesen Namen Jesus hörte. Und während ich weiter den Namen Jesus verkündige und all diese Menschen aus den verschiedensten Teilen der Welt vor ihm stille werden, ist es mir, als erlebte ich schon ein Stück weit von dem, was am Ende einmal sein wird, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Um diesen Jesus geht's heute Morgen, um den und um nichts anderes. Der hat im Mittelpunkt eines jeden Gottesdienstes in diesem Haus zu stehen. Es geht um Jesus. Und es geht auch heute Morgen nur um diesen Jesus. Ich möchte uns den ersten Teil des Predigttextes lesen. Der steht in Titus 2, die Verse 11 und 12. Gnade erlebbar. Denn in Christus ist Gottes heilsame Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. In dem Lied O du Fröhliche, das auch, so wie ich die Sache sehe, wahrscheinlich nächsten Mittwoch auch hier gesungen werden wird zum Abschluss des Gottesdienstes, heißt es, Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Gottes Gnade gilt den Menschen, sie gilt allen Menschen. Und durch diese Gnade Gottes ist überhaupt erst Beziehung zu Gott, dem Vater, überhaupt möglich. Und das Wort Gnade bedeutet eigentlich so viel wie sich freundlich nahen oder sich herabneigen. Menschliche Begnadigung, die kann unter Umständen nur relativ wenig wert sein. Wenn vielleicht ein Verbrecher begnadigt wird, kann es sein, dass er kurze Zeit später wieder irgendein anderes Verbrechen begeht. Aber bei Gott ist das anders. Denn die Gnade Gottes, wenn die einen Menschen trifft, wenn die einen Mensch für sich in Anspruch nimmt, dann bekommt er den Geist Gottes. Und dieser Heilige Geist, der verändert Menschen. Und er verändert Menschen von innen raus. Gott ist ein Gott, der den Menschen absolut zum Nulltarif behandelt. Du musst nichts zuzahlen. Meine Frau war vorgestern beim Augenarzt, weil ihr Hausarzt angeordnet hatte, dass sie einen Sehtest machen sollte, weil sie relativ schnell sehr viel Sehkraft verlor. Und das musste sie selbst bezahlen, weil das die Krankenkasse nicht mehr bezahlt. Bei Gott ist es anders. Der behandelt jeden, der kommt zum Nulltarif. Du musst nichts bezahlen. Der Herr Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Also muss ich das eigentlich nur machen. Und diese Gnade verändert Menschen. Sie erzieht uns im positiven Sinne. Es geht dabei um Veränderung unseres Wesens. Und diese Wesensveränderung, die kommt von innen heraus. Und darum macht der Paulus in seinem Brief an die Epheser auch Mut und schreibt in Epheser 4, 24, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. In dem Moment, wo ich beginne, an Gott und den Herrn Jesus zu glauben, beginnt ein Veränderungsprozess in meinem Leben. Aber wichtig ist, es ist ein Prozess. Ich bin nicht von heute auf morgen ein vollständig anderer Mensch. Wenn ich vorher ein Hitzkopf war, werde ich auch danach ein Hitzkopf sein. Wenn ich vorher ein Hasenfuß war, werde ich es auch hinterher erstmal noch sein. Es ist ein Veränderungsprozess. Und dann kann ich zum Beispiel besonnen sein. Luther sagt, Besonnenheit ist so wichtig. Besonnenheit bedeutet zum Beispiel, sich die Frage zu stellen, was hat Jesus eigentlich mit mir und meinem Leben vor? Nicht, was ist mein Plan, was habe ich für Pläne für meine Zukunft, sondern die Frage, welchen Plan hat Jesus mit mir und meinem Leben? Und wenn ich verändert wurde, dann kann ich zum Beispiel auch gerecht sein. Und diese Gerechtigkeit meint zunächst einmal auch, dass ich das Bestreben habe, Gott und dem Herrn Jesus gerecht zu werden. Aber ich kann dann auch den Versuch starten, anderen Menschen gerecht zu werden, was mir vielleicht vorher schwer gefallen ist. Und als letztes, der Luther übersetzt es mit fromm. Kann ich fromm sein? Das Wort fromm hat ja, also zumindest hier auf Dill und Lemp und auch auf der Ulm, einen ziemlich negativen Beigeschmack. Ja? Die Frommen, das ist kein Qualitätssiegel, das wird eher negativ gebraucht. Aber das lag daran, dass die Frommen sich auch jahrzehntelang relativ komisch benommen haben. Aber schon Gott fordert den Abraham auf, dass er fromm sein soll. Und fromm bedeutet am Ende nichts anderes, dass ich ein Leben führe, das bestrebt ist, Gott gehorsam zu sein. Das meint in der Bibel das Wort fromm. Ich will ein Leben führen, wo ich mich nach Gott ausrichte. Das heißt fromm. Ein zweites. Der Retter kommt. Titus 2, Vers 13. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voller Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Alles das, was hier geschieht, geschieht auf der Basis, dass Christen normalerweise die Hoffnung haben, dass Jesus Christus wiederkommt. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir irgendwie so diese heutige Generation eingefallen, diese Generation Z, wie sie genannt wird. Das ist eine Generation, die hat keine guten Zukunftsperspektiven. Wir haben keine tolle Zukunft vor sich. Und deswegen, wenn ich meinen Bruder in Berlin besuche, dann siehst du auf ganz vielen U-Bahnen immer wieder ein und denselben Satz: No future, keine Zukunft. Und je nachdem, welchen Stadtteil du da besuchst, findest du das auch an die Hauswände gespürt. Warum? Weil das Menschen sind, die einfach keine Zukunft haben. Das sind nicht die 80-Jährigen, die Sprayer sind, das sind junge Leute. Die sehen keine Zukunft. Und da stellst du dir schon die Frage, welche Zukunft haben unsere Kinder eigentlich? Gesellschaftlich gesehen verroht diese Welt immer mehr. Und diese sozialen Medien tun ihr Übriges dazu. Politisch gesehen erstarken die Ränder. Und ich möchte nicht wissen, oder ich möchte nicht in der Haut von heute jungen Menschen stecken. Das sieht nicht so doll aus, was die für eine Zukunft haben. Und darum brauchen diese jungen Menschen Jesus Christus, weil der alleine ihnen Stabilität in einer unsicheren Welt geben kann. Aber nicht nur die Jungen brauchen Jesus Christus, die Alten auch, weil die auch orientierungslos sind. Und wenn die nicht auch nur ihre Stammtischparolen überall rausbrüllen wollen, dann brauchen die auch Orientierung und viele haben sie nicht. Aber wir als Christen erwarten wir auf das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Wörtlich heißt es hier das Erscheinen des Lichtglanzes Gottes. Und damit gibt sich Gott selbst in Jesus Christus zu erkennen. Und Luther übersetzt das Wort Retter mit dem Wort Heiland. Und damit wird klar, was die Hauptaufgabe von Jesus Christus ist. Die Hauptaufgabe von Jesus Christus ist seine Passion, dass er für die Menschen stirbt. Ich lese uns einen Text, den ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Krankheit und Schmerzen. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe ein, jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, so tat er seinen Mund nicht auf. Das war jetzt kein heimeliger adventlicher Text, aber der Text ist wichtig, weil ohne das Jesuskind in der Krippe kommt der Jesus am Kreuz nicht zur Geltung. Darum geht's. Darum kommt der Sohn Gottes auf die Welt, um zu sterben. Nicht um Spaß zu haben, um Wunder zu tun. Das sind alles wunderbare Begleiterscheinungen. Er kommt, um zu sterben, für deine und meine Schuld. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Und das Freuen kann sie nur, weil sie weiß, dass Jesus Christus nicht beim Kind in der Krippe stehen geblieben ist, sondern weil er am Ende sogar am Kreuz bereit war zu sterben. Das Kreuz des Herrn Jesus, das ist die große Wende in der Heilsgeschichte Gottes für alle Menschen. Und jetzt ist die Frage, freust du dich eigentlich darauf, dass der Herr Jesus wiederkommt? Freust du dich darauf? Hast du in deinen Plänen, die du für deine Zukunft gemacht hast, schon mal den Gedanken gehabt, was mache ich eigentlich, wenn jetzt Jesus wiederkommt? Also ich habe zum Beispiel den Gottesdienst für Heiligabend vorbereitet. Ich habe auch einen Gottesdienst für den 28. Dezember vorbereitet. Und ich bin dabei, in der Endphase den Gottesdienst für den Silvesterabend vorzubereiten. So, jetzt ist die große Frage, was mache ich, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Kann ich nur sagen, Herr, tu mir einen Gefallen, komm erst nach Silvester, sonst ist die ganze Mühe umsonst gewesen. Versteht ihr? Rechnet ihr damit, dass Jesus Christus wiederkommt? Viele von euch haben jetzt schon den Urlaub für nächstes Jahr gebucht. Und das ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen bis hin. Ich denke oft gar nicht dran, dass der Herr Jesus wiederkommt, weil ich mit so vielen anderen Dingen beschäftigt bin, die sich im Alltag mit mir auseinandersetzen wollen und mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Aber dass der Herr Jesus wiederkommt, ich bin mir ganz sicher, wenn der Herr Jesus wiederkommt, während ich noch auf dieser Erde bin, dann werde ich genauso erschrocken sein wie viele andere und denken, ups, was macht der denn jetzt hier? Ich rechne gar nicht mehr damit. Und ich glaube, es ist schade, dass das so ist. Ich glaube, dass es deshalb schade ist, weil wenn Jesus wiederkommt, ist das doch was total Schönes. Wenn ich Christ bin, kann ich mich darauf freuen. Dann kann ich sagen, Mensch, das wird doch toll werden. Wenn der wiederkommt, dann geht's für mich in den Himmel. Aber ich denke nicht dran, weil ich mit so viel anderem beschäftigt bin. Denkt einfach mal drüber nach, ob ihr wirklich damit rechnet, dass Jesus Christus wiederkommt. Ein dritter Gedanke, Besitzwechsel. Titus 2, Vers 14. Er ist es ja, der sich selber für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Die Christen sind für Gott eine richtig teure Investition. Jesus Christus muss sein Leben dafür geben. Aber dadurch hat er uns von aller Auflehnung gegen Gott und von aller Ablehnung gegen Gott losgekauft. Der Herr Jesus sagt in Johannes 8, 34, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht oder der Sünde Sklave. Und hinter der Sünde steht niemand anderes als der Satan. Aber in dem Moment, wo ein Mensch beginnt, an Jesus Christus zu glauben, wird er von dieser Gewalt des Satans losgekauft. Der kann dich danach noch verführen, der kann dir Angst machen, der kann dich verwirren und irritieren. Aber der hat keine Macht mehr über dich. Er hat keine Macht mehr über dich, weil Jesus stärker ist. Und das Wort erlösen, losknaufen, das knüpft an die damalige Rechtsordnung an. Wenn damals jemand in Schuldknechtschaft verfallen war, also versklavt war, dann konnte er von zum Beispiel Angehörigen oder irgendwelchen Gönnern von dieser Schuldknechtschaft losgekauft werden. Und genau das ist das, was der Herr Jesus für uns getan hat. Und der Petrus schreibt dazu im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 18, ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, sondern mit dem teuren Blut Jesu. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du jetzt ein sauber Mann. Man könnte auch sagen, du bist eine sauber Frau. Du bist sauber und rein. Du bist sauber, weil der Herr Jesus jedes Mal, wenn du zu ihm kommst, bereit ist, dir deine Schuld zu vergeben und zu sagen, es ist alles gut. Dein Verhältnis zu Gott, dem Vater, ist gut und es ist in Ordnung. Warum? Weil ich dafür bezahlt habe. Und dann heißt es hier weiter im Text, er hat uns zu einem Volk gemacht, das ihm allein gehört. Und das eifrig bemüht ist, Gutes zu tun. Und zwar Gutes zu tun, aus Liebe und Beziehung zu ihm. Manchmal, ihr werdet es vielleicht nicht glauben, tue ich Dinge einfach, weil ich im tiefsten meines Herzens ein gutmütiger Mensch bin. Manchmal wird diese Gutmütigkeit nicht erkannt, aber sie ist da. Es gibt aber auch Dinge, die mache ich aus dem einfachen Grund, weil ich an Jesus Christus glaube. Ich entscheide mich dafür, etwas zu tun, weil ich an Jesus Christus glaube. Und das sind die Dinge, für die ich am Ende des Lebens, wenn es in die Ewigkeit geht, Lohn bekommen werde. Wie der Lohn aussieht, wissen wir nicht, aber es wird ihn geben. Es gibt also Dinge, die mache ich einfach, weil ich bin, wie ich bin, weil sie in der Art meines Wesens vielleicht irgendwie verankert sind. Aber es gibt eben auch Dinge, Gutes, das ich tue, ganz bewusst, weil ich an Jesus Christus glaube. Und das sind die Dinge, die mich am Ende des Lebens, die mir Lohn einbringen, wenn es in die Ewigkeit geht. Und jetzt ist die große Frage, sauber und jetzt. Wenn ich an den Herrn Jesus glaube, dann bin ich von Schuld gereinigt und gehöre ganz ihm. Ich bin jetzt sauber, grundgereinigt, könnte man sagen. Und es ist die große Frage, welche guten Taten ich jetzt eigentlich tun soll. Was ist das Gute, das ich persönlich tun soll? Diese Frage solltest du nicht irgendwem stellen. Am besten stellst du diese Frage Jesus Christus, weil der weiß, was du Gutes tun sollst. Und darum steht auch in Epheser 2, Vers 10, ich lese uns das mal nach der neuen Genfer Übersetzung, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus Jesus dazu erschaffen, das zu tun, was gut ist und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und was ist jetzt das Gute? Das Erste könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, pass mal auf, Jesus hat mir das aufs Herz gelegt, da ist jemand, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, schon lange nicht mehr gesprochen, den rufe ich einfach mal kurz an und sag mal, hallo, wie geht's denn so? Hab lange nichts mehr von dir gehört. Das ist das Erste, was ich tun kann. Und das kostet mich was? Nur Zeit, kein Geld. Das Nächste kostet Geld. Vielleicht hat der Herr Jesus dir aufs Herz gelegt, da ist XY und ich sollte diesem Menschenkind einfach mal einen Strauß Blumen kaufen. Du musst ja keinen für 50 Euro nehmen. Das kann ja so ein kleiner für 10 Euro von der Olga sein. Ja? Die hat übrigens morgen auch auf, könnt ihr was kaufen. Wenn der Herr Jesus dir das aufs Herz legt, dann mach das einfach. Nicht überlegen, machen. Vielleicht sagst du auch, ach, ich trinke jeden Nachmittag Kaffee und da ist jemand, den ich kenne, der ist auch allein zu Hause. Dann rufe ich den an und sage, hast du nicht Lust, wollen wir mal zusammen einen Kaffee trinken? Kommst vorbei, trinken wir einen Kaffee, ich habe auch noch ein paar Plätzchen da. Wunderbar, haben wir eine gute Zeit zusammen. Da kannst du jemand was Gutes mit tun. Als Nächstes wird es unangenehm, vielleicht fordert der Herr Jesus dich auch auf, in irgendeiner Weise in der Gemeinde mitzuarbeiten. Unten hängt die Liste wegen Kindergottesdienst zum Beispiel. Ja? Vielleicht ist das etwas, wo Gott zu dir sagt, pass mal auf, vielleicht bringst du dich da mal bei der Kinderbetreuung mit ein. Eine nächste Möglichkeit, vielleicht legt der Herr Jesus dir aufs Herz, irgendeine Summe zu spenden. Wahrscheinlich, vermute ich mal, wird auch heute wieder dazu aufgefordert, dass wir das Vordach, was wir da vorne trocken mittlerweile haben, noch weiter bezahlen müssen. Vielleicht legt der Herr Jesus dir auf Herz, dafür was zu spenden. Wenn das so ist und du machst Internetbanking, dann machst du Folgendes. Wenn der Gottesdienst zu Ende ist, fährst du nach Hause, machst deinen Rechner an, gehst auf die Sparkassenseite und überweist gleich was, weil morgen früh hast du es längst vergessen. Aber das ist etwas Gutes, was jeder von uns vielleicht hier und da tun kann. Und wenn es so ist, wenn es stimmt, dass Gott alle diese Werke für dich und für mich schon vorbereitet hat, dann muss ich es ja am Ende nur noch machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Anruf, den ich eben angesprochen habe, ausgeführt habe, dann kann ich natürlich nicht hingehen und sagen, so Herr Jesus, das war meine Mitarbeit für dieses Leben, ich habe jetzt meinen Job erledigt. Es könnte sein, dass der Herr Jesus dir dann noch einen anderen Auftrag gibt und sagt, pass mal auf, hast du gut gemacht, aber wie ist denn mit dem Blumenstrauß? Möglich, ja. Und dieses Gute, das kann man in der Adventszeit jetzt tun, aber diese Adventszeit endet ja jetzt offiziell nächsten Mittwoch. Aber man kann das Gott sei Dank auch im neuen Jahr machen. Also es ist jetzt nicht so, dass mit der Adventszeit das Gutes tun aufhört. Eine Möglichkeit, Gutes zu tun, ist es zum Beispiel, wenn ich Plätzchen gebacken habe, zu sagen, weißt du was, ich nehme so eine kleine Tüte und dann schenke ich meinem Nachbar, meinem Kollegen, sonst wem einfach mal so eine Tüte Plätzchen. Da kann ich einem Menschen echt eine Freude mitmachen. Das ist nichts Weltbewegendes. Oder warum nicht mal eine Adventskarte verschenken? Also ich bekomme manchmal so E-Mails, ja, so Dankes-E-Mails, die lese ich, wenn ich merke, es ist so eine Dankes-E-Mail, die kommt gleich in den Papierkorb. Ich finde das total unromantisch, wenn sich bei mir jemand per E-Mail bedankt, also für irgendwas, für irgendeine Institution oder sowas. Aber wenn du mal eine Adventskarte kaufst, ich glaube, da hinten liegen vielleicht noch welche, nimmst die mit nach Hause und schreibst jemand mal eine Karte mit der Hand. Das ist was ganz Besonderes. Die Postboten heute, die transportieren viel mehr Amazon-Päckchen, als dass die irgendwelche Briefe transportieren. Verschick doch mal eine Adventskarte. Ich glaube, da kann sich jemand freuen. Eine nächste Möglichkeit, vielleicht kannst du mal ganz bewusst für einen Menschen beten. Wenn du weißt, da ist ein Mensch, der hat vielleicht Gebet nötig, dann setz dich doch einfach hin und bete mal ganz bewusst eine Woche lang jeden Tag für diesen Menschen. Und ich glaube, dass das was verändert. Ich glaube deshalb, dass es was verändert, weil Jesus das zugesagt hat, dass er uns Veränderung schenkt, wenn wir auch für Menschen beten, dass das nicht ohne Gehör bleibt. Oder viele nutzen ja auch die sozialen Medien, beziehungsweise zum Beispiel WhatsApp. Hast du schon mal dran gedacht, irgend so eine WhatsApp als so eine Advents-WhatsApp zu verschicken praktisch? Ja? So eine kleine adventliche Karte per WhatsApp verschickt, ist eine schöne Sache. Da freut sich jemand und das kostet dich nur einen Klick, also wenn du weißt, wie es geht. Ich persönlich kann es jetzt nicht machen, weil ich nicht genau weiß, wie es geht. Aber trotzdem, viele jüngere Menschen können das bestimmt. Oder vielleicht kannst du auch einem Nachbarn vielleicht mal ein adventliches Traktat in den Briefkasten werfen. Und vielleicht hast du sogar so ein gutes Verhältnis zu dem, dass du bei ihm klingelst und sagst, pass mal auf, ich habe da was zum Lesen für dich, das möchte ich dir einfach gerne mal schenken. Ist eine Möglichkeit. Vielleicht hast du Tagesfreizeit. Und sagst, pass auf, also ich habe Tagesfreizeit, andere Rentner haben auch Tagesfreizeit. Vielleicht lade ich so einen Rentner oder eine Rentnerin einfach zu einem kurzen Spaziergang ein. Wenn ich ein Auto habe, kann ich sagen, pass auf, ich komme bei dir vorbei, lade dich ein und dann gehen wir mal hinten parken bei der Volkshalle und gehen mal ein bisschen an den Weg da hinten entlang. Das ist schön und romantisch, da kann man ein paar Tiere sehen, da kommen immer Vögelchen hingeflogen. Kann man machen. Und das kostet dich nichts, außer ein bisschen Zeit. Damit kannst du Menschen was Gutes tun. Eine nächste Möglichkeit, du kochst mal eine Kanne Tee und da rufst du XY an und sagst, pass da auf, hast du Lust mit mir mal einen Tee zu trinken? Ich würde bei dir vorbeikommen, wir verbringen eine gute Zeit zusammen und gehen wieder auseinander. Dann kannst du jemand mit Kleinigkeiten irgendetwas Gutes tun. Eine weitere Möglichkeit, vor den Feiertagen müssen ja viele einkaufen oder die meisten Menschen kaufen ein. Und was wäre eine Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, ich fahre einkaufen, soll ich dir was mitbringen? Dann brauchst du es nicht, deinen Einkauf durchs Dorf zu tragen. Oder vielleicht noch besser zu sagen, pass mal auf, ich will dann und dann einkaufen. Wenn du Lust hast, hole ich dich ab, wir fahren zusammen. Dann haben wir zunächst mal eine gute Zeit zusammen. Und wir können zusammen einkaufen und ich fahre deinen Einkauf bis vor die Haustür und helfe dir auch beim Reintragen. Eine wunderbare Möglichkeit, Menschen Gutes zu tun. Oder vielleicht schenkst du mal jemand einen adventlichen Tee. Kostet 2,30 Euro ungefähr, so ein adventlicher Tee. Ich habe geguckt, also ich weiß, wovon ich rede. Es kostet 2,30 Euro. Das ist, finde ich, ein überschaubarer Betrag. Aber warum nicht mal so eine Teepackung einpacken in Geschenkpapier? Hast du bestimmt für Weihnachten zu Hause? Wenn nicht, kannst du Zeitung nehmen und schenkst das jemand. Und jedes Mal, wenn der sich dann einen Tee aufbrüht, wird er dran denken, den Tee hat der mir geschenkt. Und wie gesagt, es kostet nicht viel Geld. Man kann zum Beispiel auch mal gemeinsam einen Weihnachtsmarkt besuchen. So, und dann stellen wir uns ganz clever an. Wir setzen uns in den Zug und fahren mit dem Zug nach Wetzlar oder Gießen. Das hat einen Vorteil, es ist CO2-freundlich, ja, also du schonst die Umwelt, wenn du nicht mit deinem Auto fährst. Als zweites hast du den Vorteil, du kannst dann auch 2 oder 3 Glühwein trinken, weil du musst dir keine Gedanken machen, ich fahre ja mit den Öffis zurück. Dann heißt, du kommst hin und zurück, ohne dass du Sorgen haben musst wegen deinem Führerschein. Und dann kannst du mit jemandem eine gute Zeit verbringen auf so einem Weihnachtsmarkt. Du kannst nach Wetzlar fahren, aber vielleicht sagst du dann, oh, dann muss ich vielleicht hochlaufen bis zum Schillerplatz oder bis zum Domplatz, das ist mir zu steil. Alles gut, dann fährst du bis nach Gießen, bist du nach 20 Minuten ungefähr in Gießen und dann gehst du den Weg runter in Zeltersweg und schon bist du da. Ja? Ist gar kein Problem. Oder du packst mal so ein Päckchen, tust 2 Mandarinen rein, ein paar vielleicht selbstgebackene Plätzchen und dann hast du einen Schokoladen-Nikolaus und verschenkst das mal deinem Nachbar, einem Freund, einer Freundin, vielleicht sogar jemand aus der Gemeinde. Das kostet nicht viel Geld. Aber es ist eine Möglichkeit, Menschen wirklich Gutes zu tun. Und vielleicht tust du jemand was Gutes und der sagt, boah, das hat mir jetzt diesen Tag gerettet. Dieser Tag war total mies bis jetzt, aber jetzt freue ich mich, dass ich da was bekommen habe. Das kostet nicht viel Geld, aber man muss es machen. Als nächstes, das klingt zugegeben etwas sonderbar, aber ich finde es eine klasse Idee. Hast du schon mal drüber nachgedacht, eine Weihnachtsbaumkugel zu verschenken? Da denkt man eigentlich, was ist denn das für ein Quatsch? Es ist überhaupt kein Quatsch, es ist eigentlich clever. Warum? Wenn du jemand eine Weihnachtsbaumkugel verschenkt, jetzt frage ich mal freundlich rum, wer von euch hat denn einen Weihnachtsbaum zu Hause? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Gut, das sind viele. Also habt ihr auch in der Regel Kugeln. Ja? Wenn ihr so eine Kugel verschenkt, und der hängt sie sich an seinen Weihnachtsbaum, dann wird er jedes Mal, wenn er diese Kugel sieht, dran denken, die hat mir XY geschenkt. Und wenn du jetzt sagst, pass mal auf, das passt ja gar nicht zu meiner Dekoration, dein Baum hat auch eine Rückseite, dann hängst du sie dahin. Aber dann weißt du jedes Mal, da hinten hängt noch eine Kugel und die hat mir XY geschenkt. Und das kann jemand eine ganz große Freude sein. Und das ist billig, so eine Adventskugel kostet einen Centbetrag. Ihr seht, ich achte auf euren Geldbeutel. Ich hoffe, ihr bemerkt das wohlwollend. Ja? Vielleicht kann man auch mal jemand eine Duftkerze schenken. Gut, das würde ich jetzt beim Asthmatiker nicht machen, ist da keine gute Idee, aber in der Summe kannst du mal eine Duftkerze verschenken und wenn der die sich zum Beispiel zu Hause auf seinen Wohnzimmertisch stellt und steckt die an, dann wird er jedes Mal, wenn dieser zimtliche Adventsduft durch sein Zimmer weht, wissen, die hat mir XY geschenkt und er wird sich darüber freuen, weil es schön ist und weil ihm was Gutes getan wurde. Manche Menschen, die lesen zum Beispiel noch Bücher richtig mit Papier. Ja? Also ich lese mit dem E-Book-Reader und mit dem Handy, aber viele lesen auch mit Papier. Und da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich diesem Menschenkind, wo ich weiß, der liest Bücher noch aus Papier, vielleicht mal ein Lesezeichen schenke, das ich selbst gebastelt habe. Wer gerne bastelt, hat damit wahrscheinlich keine Schwierigkeit. Und ich glaube, da kann ich einem Menschen eine große Freude mitmachen. Und jedes Mal, wenn der dieses Lesezeichen aus seinem Buch, aus seiner Bibel oder sonst wo rauszieht, wird er dran denken, dieses Lesezeichen hat mir XY geschenkt. Das ist nicht vom Himmel gefallen, das hat mir jemand ganz bewusst geschenkt, weil er mir eine Freude machen wollte. Oder eine weitere Möglichkeit. Viele hören ja gerne auch in der Advents- und Weihnachtszeit adventliche Musik. Ist ja klar, bietet sich auch an. Also an Ostern, Karfreitag oder im Sommer hörst du andere Musik als jetzt. Ist klar. Vielleicht sagst du, Mensch, ich höre mir immer wieder mal gern dieses Weihnachtsoratorium an. Das ist so eine tolle Musik. Warum willst du es alleine anhören? Ruf doch jemand an und sagt, pass mal auf, ich möchte heute Nachmittag, morgen Nachmittag das Weihnachtsoratorium anhören. Hast du nicht Lust zu kommen und es mit mir gemeinsam zu machen? Kochst eine Kanne Tee und hörst mit jemandem zusammen diese schöne Musik. Kostet kein Geld, kannst du machen. Kannst dich auch mit jemandem zum Basteln treffen. Wer also jetzt gerne bastelt und das gerne macht, den kann ich einladen, lass uns doch mal zusammen basteln. Und ich sag mal, jetzt ist natürlich die Adventszeit so gut wie zu Ende. Jetzt nochmal Adventsstände zu basteln, ist ein bisschen spät, aber ich kann dir auch was basteln, was ich dann im Frühjahr dekoriere. Und noch eine Möglichkeit, auch diese Adventslieder kannst du ja im Prinzip nur jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit singen. Du singst ja vor Karfreitag oder Ostern keine Adventslieder. Das passt ja normalerweise nicht so in den Rahmen rein. Aber warum die Adventslieder alleine singen und keiner hört zu? Warum nicht jemanden einladen, zu sagen, pass mal auf, lass uns doch treffen und gemeinsam mal Adventslieder singen? Weil das kannst du ja nur jetzt machen. Liederbücher gibt's genug. Wer sagt, ich kann das nicht machen, wir haben keine Liederbücher, Bescheid sagen. Ich gebe dir Liederbücher, das ist kein Problem. Jede Menge. Wir haben die da, kostet dich nichts. Also das kann eine gute Möglichkeit sein, einfach gemeinsam Adventslieder mal zu singen. Weil das auch eine Zeit ist, wo viele Menschen, ja, auch gerne, habe ich den Eindruck, zumindest singen. So, das waren jetzt 22 verschiedene Vorschläge, die du machen kannst, wenn du möchtest. Ja? Und wenn du jetzt sagst, ach, da war für mich gar nichts dabei, dann auch okay. Dann redest du mit Jesus Christus und dann wird der dir schon was zeigen, was auch du machen kannst. Ganz bestimmt. Wenn der Herr Jesus uns in seinem Wort sagt, ich habe euch befreit, damit ihr in der Lage seid, gute Werke zu tun, und diese Werke hat mein Vater auch schon vorbereitet, dann hat er auch was für dich. Ganz bestimmt. Sauber. Christen sind sauber, weil sie von Jesus Christus und seinem Blut reingewaschen wurden. Sie sind sauber Männer und sauber Frauen und als solche sind sie aufgefordert, auch wirklich gute Werke zu tun. Und es ist immer die Frage, was hat der Herr Jesus dir oder mir aufs Herz gelegt, was wir Gutes tun sollen? Auf jeden Fall, wenn wir von Gott und dem Herrn Jesus beauftragt werden, Gutes zu tun, dann setzt er uns in die Lage, dass wir das körperlich können, dass wir das geistig können und dass wir das wirtschaftlich können. Es ist alles vorbereitet und auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Und darum bleibt jetzt nur eine einzige Frage. Was hat der Herr Jesus dir persönlich aufs Herz gelegt? Was hat Jesus Christus dir persönlich aufs Herz gelegt? Das ist die Frage, die du dir selbst beantworten musst. Und darum werden wir jetzt eine kurze Zeit der Stille und des Gebets haben, wo jeder mit Gott und dem Herrn Jesus auch über diese Frage reden kann, was er ihm aufs Herz gelegt hat und was er jetzt an Gutem tun kann und tun soll. Lasst uns still werden, ich werde diese Zeit mit einem lauten Gebet abschließen.